Herzlich willkommen im heutigen Podcast. Die Rootsum ist vorbei und ich sitze hier mit Gregor. Gregor ist der Zahnarzt in Potsdam. Ja. Und, wir haben quasi keinen Abreisestress heute, so wie anderen. Obwohl viele auch, glaube ich, erst morgen so richtig abfliegen von den Internationalen.
Boah, ich habe das Gefühl gehabt, dass die so ziemlich schnell weg wollten.
Ja, okay, Europa wollte heute schon weg. Denn alle, die so ein bisschen deutschen Raum sind, hatten natürlich dann auch schon so ein Ding, aber auf der anderen Seite wollten die natürlich auch alle den Buchanan-Vortrag hören.
Genau,
das
ist
schon das Gefühl. Das war noch, für alle, die es nicht wissen, am Sonntag, heute ist der letzte Tag, und es ist ja relativ unüblich in Deutschland am Sonntag noch eine Fortbildung zu haben. Aber auf den internationalen Dingern ist es häufig so, dass der Sonntag dann auch noch mitgenutzt wurde.
Das hat doch, glaube ich, damit zu tun, dass die manche Ärzte in anderen Ländern auch am Wochenende arbeiten und dass dann sozusagen nur der Sonntag frei ist und manche dann erst am Samstag ankommen, anreisen, wie auch immer, und dann noch ein bisschen freimachen wollen und die Deutschen pünktlich Schluss machen, Zugbindung, den Platz nicht verlieren und ab nach Hause.
Ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie ist es, arbeiten die wirklich so international auch Samstag so durch? Ich kann mir vorstellen, in Singapur oder so, da ist das, glaube ich, ja sehr heftig arbeitsmäßig.
Also wir sind ja schon ziemlich privilegiert, und wenn du dir mal anguckst, dass die in Korea oder Südkorea die Mindestarbeitsstunden oder die Wochenstunden für die Arbeitnehmer irgendwie auf 68 Stunden reduziert haben.
68 Stunden.
Oder irgendwie sowas in den Dreh.
Also kann man als Zahnarzt überhaupt 68 Stunden?
Nee, auch für die ganz normalen Leute, die arbeiten.
Ja, aber also jetzt, okay, ich meine, kann man als Zahnarzt 68 Stunden arbeiten? Also ich
effektiv am Patienten? Wage ich zu bezweifeln.
Es sind ja wirklich 10 Stunden pro Tag bei so einer 7-Tage-Woche. Also.
Ja, das ist
ja. Und selbst das ist ja schon, also das könnte ich mir nicht vorstellen.
Es ist auf jeden Fall nicht erstrebenswert.
Ja. Auf jeden Fall, ich meine, ich bin noch so ein bisschen geflasht von diesem Buchanan-Vortrag, weil irgendwie habe ich der, würde nicht mal sagen, er ist schlecht, aber ich habe was, weil der, glaube ich, so gehypt wurde als Hauptvortrag, irgendwie ein bisschen was anderes erwartet, rhetorisches, mehr ein Feuerwerk, aber es war relativ basic dennoch schon.
Ja, das ist vielleicht auch, wenn du dir jetzt überlegst, den Buchanan, ich meine, der verfolgt ja jeden, der sich mit Endo beschäftigt, irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt läuft er immer über den Weg, auch in Literatur und Techniken und wie auch immer. Und dann trifft man diesen Menschen und stellt fest, er ist ein Mensch und kein Gott, der trotzdem schwebt. Aber das ist dann schon sozusagen jetzt nicht eine Ernüchterung, dass man dann feststellt, ja okay, der ist wirklich auch ein Mensch, macht seine Fehler, macht im Prinzip kaum was anders. Aber ja, das ist schon...
Also was ich auch festgestellt habe, zum Beispiel heute Morgen war ja der Czerny, wie heißt der mit Vornamen?
Daniel
Czerny. Und man könnte ja einfach sagen, er ist eine andere Generation als Buchanan. Ich weiß gar nicht, wie alt ist ein Buchanan?
Na, was haben wir jetzt, glaube ich, geschätzt? So zwischen 65, 60?
Ja, schön krass. Also man ist so typisch Santa Barbara amerikanisch, hat er da ein bisschen nachgeholfen im Gesicht auf jeden Fall. Ohne jetzt Botox zu nennen oder Lifting.
Ja, du willst etwa nicht sagen, dass er, wenn er lacht, ein Bein hebt, weil er bei der Gesichtsstraffung übertrieben hat? Nee, das wollen wir jetzt nicht sagen.
Nee, hat nicht gelacht. Nee, aber zum Beispiel... Wenn man sich das anschaut, der Daniel Czerny, der hat ja gute Bilder gehabt.
Sehr gute Bilder, sehr gute Bilder.
Der Buchanan hat ja im Prinzip hauptsächlich Röntgenbilder gezeigt oder Videos, wie er bestimmte Sachen macht. Und das ist schon mal was ganz anderes. Oder was ist, ob das jetzt ein anderer Vortragsstil in dem Sinne ist?
Also ich glaube eher, dass der Buchanan von dem Live-Erlebnis wie bei so einer amerikanischen Talkshow lebt. Er hat ja sein Behandlungszimmer auch so eingerichtet, dass dort zweireihig die Leute sitzen können und dann an einem großen, anderthalb Meter, 2 Meter?
79 Zoll, ich weiß nicht, wie viel das ist.
Ist auf jeden Fall viel.
Okay.
Ja, aber es war schon irgendwie interessant zu sehen, dass dann da die Patientin in der Mitte sitzt und dann wie eine Talkshow zwei Reihen dahinter gucken zu.
Und alle klatschen zum Schluss.
Alle klatschen zum Schluss, genau, und das Röntgenbild kommt und...
Das war schon cool. Ich fand es auch spannend. Ich meine, ich wusste ja auch schon vorher, dass er dieses Mora-Vision in seine Praxis impliziert hat. Er hat ja im Prinzip ein Pro-Ergo, hat er ja drin gehabt und dann einfach den Kopf abgeschraubt und dafür eine Stereokamera reingemacht, die dann über diesen Bildschirm läuft.
Naja, das ist ein ganz, ganz interessantes, längeres Thema. Der hat ja vor etlichen Jahren das Mora-Vision-System stark propagiert und hat dann damals Werbung gemacht. Ja, ich habe alle meine Mikroskope verkauft.
Ja.
Selbst in meinem Pro-Ergo.
Ich brauche das
nicht mehr, ich kriege jetzt alles damit geklärt. Und ja, da gab es dann so zwischendurch so ein paar Unstimmigkeiten mit dem Erfinder und Entwickler und Verkäufer von dem Mora Vision, dem Mora selbst. Und da hat er dann den nächsten Schritt gewählt und dann gesagt, nee, ja, also ich hole jetzt mir wieder Mikroskope rein, aber mache da eine 3D-Kamera oben rauf, weil das ist das Tollste, was man machen kann.
Nee, also es ist schon faszinierend. Aber ich meine, irgendwie hat es mich jetzt nicht so krass überzeugt, aber auf der anderen Seite, wer sagt, das ist wirklich dann das Ergonomischste, weil du dich die ganze Zeit wirklich bewegst, da dachte ich auch so, okay. Aber er macht ja jetzt auch selber Implantate, so ein bisschen.
Nein, nicht erst seit kurzem, das macht er jetzt, glaube ich, schon seit fast wie viel, 10 Jahre?
Ja.
Oder noch länger? Weil er hat irgendwann gesagt, jetzt ist die beste Zeit mit Implantaten anzufangen als Endodontologe, weil jetzt die ganzen schlimmen Fälle von den Endodontologen, andersrum, von den Implantologen sozusagen hochkommen, wo man jetzt endlich anfangen soll, mal gute Implantate zu setzen. Mhm. So war sein Argument.
Ja, nee, seine Geschichte war ja auch so ein bisschen, er hat das ja gar nicht so wirklich ausgeführt, fand ich diesmal nicht gesagt, gelernt Implantate, sondern so, ich war mal sauer, dass ich für ein Implantat den Patienten hingeschickt und am Ende kam er mit 4 zurück.
Ja, das hat er heute gesagt,
das war ein guter Spruch. Ich hatte manchmal in so einem anderen Podcast das Gefühl, dass er das anscheinend sonst viel mehr Hype, dass man sollte, das recht direkt können sollte. Und ich glaube, mit Rock habe ich auch drüber gesprochen, dass Howard Stern sogar sagt, er überweist am liebsten zu Endodontologen, die auch Implantate setzen. Nämlich so ein bisschen nicht, dass die dann einfach so das Implantat, dass die Endo machen, obwohl es vielleicht gar keinen Sinn hat.
Ja.
Obwohl, das ist ja manchmal auch eine komische Sache, denn wenn, also ich meine, in Deutschland, wenn du da wirklich einen Zahn machst, der nicht restaurierbar ist und dann eine Endo machst, kriegst du, glaube ich, auch kannst du Probleme bekommen. Und,
ja, da gibt es schon ein paar Probleme, aber das Thema, wo der Buchanan eigentlich wirklich recht hat, mit dem Thema, man schickt einen Patienten zu einem Implantat oder Beratung hin, das ist mir auch schon passiert, dass ich einen Patienten in eine Praxis geschickt habe, einfach nur zur Beratung und im selben Termin ist die Patientin dann den Zahn losgeworden, hat ein Implantat gekriegt. Und das war eine Teleskoparbeit und wo es dann hieß, ja, und ich soll dann die Suprakonstruktion machen. Da ist nichts besprochen, na, das ist nicht so das Ideal und da hat er schon recht, wenn man das sozusagen die Werkzeuge in seinem Werkzeuggürtel hat und das alles in einer Hand hat, dann ist es manchmal schon gar nicht so unpraktisch.
Aber man muss das vielleicht auch wissen, okay, auch wenn er in Santa Barbara in Kalifornien ist, da ist die Zahnarztversorgung gut, aber ich weiß, allgemein in den USA ist Implantologie noch was Neues, das machen nicht so viele, wie man denkt. Also in Deutschland und in Berlin macht es ja gefühlt jeder. Und in den USA gilt es immer noch als New Technology, Learn How to Place Implants.
Ja, das ist aber auch, die sind ja eh ganz anders dort in der Herangehensweise. Die Verteilung Vollkron, Teilkron, die sind ja komplett verdreht, die Verhältnisse wie bei uns. Da drüben sind so 98% Vollkronen.
Aber es hat Versicherungsgründe.
Ja, weiß ja.
Man glaubt das immer nicht in den USA, weil alle immer denken, die bezahlen
Cash. Nee, die haben richtig Probleme
aber
teilweise.
Die haben richtig krasse Selektivverträge, die böser sind als jede KZV-Sache bei uns. Mit Verschwiegenheitsvereinbarung zum Schluss, dass man nicht drüber reden kann. Also das ist ja immer, das gelobte Land ist es ja nicht.
Ich habe einen Kollegen in einem Zirek-Forum gesprochen gehabt, der meinte, er kriegt pauschal pro Krone $400. Egal was.
Ja, ist
ein anderer meinte.
Aber Teilkrone ist nicht möglich. Das ist ja der
Teilkrone Witz. Wird immer reduziert auf eine zweiflächige Kompositfüllung.
Alter, Alter, okay. Nee, und das ist auch so ein bisschen Grund, die Amis machen deshalb im Prinzip nur Kronen.
Nur Kronen, genau.
Ja, die findest du immer toll, wenn Jason Smithman kommt und was mit Onlays macht.
Genau.
Oder Pascal Magne. Ja.
Also ein bisschen. Das gelobte Land ist nicht.
Nicht
da, wo man es denkt, sondern das macht einmal eine Runde um die Erde und kommt bei uns wieder an.
Der Buchanan hat ja auch gesagt, dass er an der Entwicklung von einem High-Flow biokeramischen Zieler beteiligt ist, der bis zu 200 Grad...
220.
220.
Ganz wichtig.
220, weil... Okay, 220 Grad warmvertikale Wurzelfülltechniken aushält.
Wobei wir jetzt allen Leuten, die nicht beim Roots Summit waren, erstmal die traurige Erkenntnis übermitteln müssen, wie bei Prince, müssen wir jetzt ab sofort sagen, the root kind of sealing material formerly known as bioceramic sealer.
Ja, ja. Nee, das ist der Josette Camilletti, hydraulische Silikatzemente müssen wir das ja alles nennen.
Wobei ich auch überlegt hatte, ob ich sie fragen sollte, sie meinte hydrophile und nicht hydraulische.
Hydraulisch im Sinne, dass du mit unter Flüssigkeit oder Feuchtigkeit abbindest.
Aber das ist doch eigentlich hydrophil. Und hydraulisch heißt ja eigentlich doch nur, dass du mit den Druckverhältnissen, oder? Weil die Amis sagen ja heute Hydraulic Condensation mit den kalten biokeramischen Techniken.
Wir schweifen für mich ab. Ist, ich bleib bei
BC Sealer.
Sagen wir, biokeramischen Sealer, die man in Einstifttechnik macht. Da bin ich richtig gut geworden. Ich bin ja nie so richtig mit den warmen Fülltechniken warm geworden. Ja, ich finde Squirting super interessant, bloß wenn man dafür dann so krass tapern muss, finde ich das wieder nicht mehr so interessant.
Nee, das stimmt.
Ja, und sowas wurde auch gar nicht angesprochen. Ich meine, der Buchanan hat so ein bisschen gesagt, so dass die Endoschools in den USA gerade alles 0-4er-Taper lernen. Und er findet aber zum Beispiel 4er-Taper ein bisschen zu schwach teilweise.
Ja, weil er ja der es propagiert, unten klein und durch den Taper im unteren Bereich dann ein bisschen groß zu gehen. Und zwar koronal das Dentin zu erhalten, aber trotzdem ist er ein Freund von den größeren Tapern, also eine 608er. Aber das ist auch wahrscheinlich seinen Erfindungen mit den GTX-Pfeilen geschuldet, aber da ändert sich ja dann eventuell was mit seiner neuen Entwicklung oder Kooperation oder wie auch immer.
Du meinst jetzt das Gentle Wave, oder?
Naja, das Gentle Wave, da ändert sich definitiv was in seinen Präsentationen, in seinem Verkauf oder wie auch immer man das nennen mag. Also an sich ist das ja schön und gut, das System, aber wenn ich mir dann angucke, das kostet irgendwie 80.000 Dollar, das System, so ein riesen kleiner Beistellwagen, wie so ein Zerek, und dann hast du so ein einmal Single-Use-Handstück, was auch nochmal 80 Dollar kostet.
Echt? Oh, das ist
bitter. Dann musst du, normalerweise hat er jetzt nicht gezeigt, so wie ich das jetzt kenne, musst du erstmal bei großen Molaren erstmal koronal so ein kleines Plateau schaffen. Also du schleifst erstmal ein bisschen was mit dem Zahn runter, klebst dann so ein Siegel oben rauf und da wird dann dein Handstück raufgesetzt, um auch wirklich eine gute Versiegelung zu haben, dass du nicht ständig das Zeug hier rausfliegt. Dass du diesen Überdruck-Unterdruck erzeugen kannst.
Du kennst dich ja ein bisschen Lasern aus. Es wurde ja nicht wirklich über Laser diesmal gesprochen. Oder,
Laser ist absolut untergegangen.
Ja, also es gab Workshops dazu, aber in den Vorträgen war das nicht relevant. Ja, ich meine, ich muss mal sagen, für mich fehlt ja immer noch diese wirklich klinische Sequenz, dass es wirklich so viel besser ist, dass es Sinn macht, sich auch wirklich sowas zu holen für den Preis. Also das klingt immer doof, wenn sonst immer die Erfolgsquote bei 90% liegt in vitalen Fällen, wird die auch nicht weiter steigen dadurch. Mhm. Vielleicht wird sie dann wirklich klar bei 95% liegen, aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wen fragst du denn mit den Erfolgsquoten? Wenn du Shyman Patel fragst, droppt diese Erfolgsquote, wenn du es im DVT dir anguckst. Das ist immer das.
Gleich um 25%, oder wie war das?
Ja, das war richtig krass. Also im Molaren-Bereich, dort, wo es natürlich am schwierigsten ist, man dann plötzlich auch bei vitalen Fällen, wo man ja irgendwie gefühlt bei über 90 war, bei 75% Erfolg.
Genau.
Und interessanterweise bei den vitalen Fällen droppt ja die Erfolgsrate, weil da die Zahnärzte ja irgendwie die Keime reinbringen. Und dann hat er das auch nachverfolgt. Eigentlich so ein. Wenn man sich überlegt, also ein Root Summit mit Shyman und Patel, wäre schon eine gute Sache.
Na, ich hätte mich gefreut, wenn der Kadimi und der Clark noch gekommen wären.
Okay, die wurden ja auch erwähnt.
Die wurden erwähnt, mehrfach erwähnt. Zwar mehr so in einer Bildunterschrift oder mal hier und da und mal ein Bildchen von denen gezeigt, aber so direkt.
Aber Kadimi ist ja gerade auf dem Trip, also da bin ich nicht ganz fit, dass der auch wirklich sagt, wirklich nur eine ganz kleine Feile machen
genau, der
und
nimmt,
gar nichts mehr groß.
Ich glaube, der nimmt jetzt aktuell, ist es nur die S1 von dem Protaper.
Und sag mal kurz, S1 ist
18.02 unten und wird dann ein bisschen größer nach oben.
Okay.
Also sehr, sehr klein eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Bei den ganzen verschiedenen Systemen auf dem Markt kommt man jetzt langsam durcheinander. Und Vorgehen ist runtergehen, auf Länge kommen und dann 10-mal hoch, koronal bis zum Kanaleingang und dann wieder runter. 10-mal versuchen, an den Wänden lang zu kommen, um in irgendwelchen kleinen Irrelativitäten noch irgendwie hängen zu bleiben, ein bisschen mehr zu.
Aber dann finde ich den XP-Shaper irgendwie ehrlicher.
Der XP-Shaper ist definitiv ehrlicher in der Hinsicht.
Ja.
Wobei man natürlich da auch immer bedenken muss, der Sprung mit dem Booster-Tip von 15 auf 30, da kann man sich schon mal ab und zu eine Stufe reinsemmeln, wenn man nicht ein bisschen aufpasst.
Der Buchanan hat ja im Nebensatz gesagt, der XP-Shaper bricht nicht.
Da musste ich ein bisschen lachen. Ja, ja gut, mit dem Shaper und Buchanan. Mal gucken.
Oder eigentlich, gerade wenn wir so über apikale Aufbreitung wussten, da gab es ja auch einen genauen Gegenteil.
das war sehr schön.
Zuolo, ich würde ihn immer Zulu nennen, das
Zulu.
Cooler. Aus Brasilien, der war ja dann so eher so wirklich...
Bigger is better.
Also ich meine, ich muss mal sagen, für mich, endomäßig war das immer, macht das apikale Aufbereiten... ist es für mich logischer, aus dem Biofilm, aus einer Bioperspektive, was er so ein bisschen auch gesagt hat, wir brauchen nicht so viel unten. Ja? Auf der anderen Seite ist natürlich klar, machen wir uns nichts vor, vielleicht sind die Kanäle im letzten Drittel vielleicht wirklich runder, aber da werden auch oval sein, sodass eigentlich dann eher wieder der XP Shaper mehr Sinn macht. Hm. Wenn man vorher dann wirklich dann auch wirklich klar sagt, okay, wir gehen dann nochmal mit einer definierten, weißt du was, meinetwegen 35er Pfeile oder sowas ja. rein, sodass wir wirklich sicher sind, wir haben apikal diese 3504. Hm. Somit wird auch im restlichen Kanal nicht so viel abgetragen. Und das macht für mich logisch irgendwie Sinn.
Ja, das Problem, was ich sehe, dass Anwender bei der Vielfalt der Möglichkeiten, der Spültechniken oder Aktivierungsmöglichkeiten sozusagen so einen Universalweg aufgezeigt kriegen sollten. Und da ist eigentlich die apikale Größe von 3504, dass du wenigstens einigermaßen mit der Handspülung runterkommst, weil das machen nach wie vor wie viel, 80% der
Anwender. Aber es ist auch nochmal gut, dass der Zulu auch nochmal diesen Vaporlock beschrieben hat. Das fand ich zum Beispiel gut, dass diese Blase, die sich da oft bildet, das Problem ist und gar nicht die Spüllösung auch bei Handspülungen direkt runterkommt. Das vergisst man manchmal irgendwie. Also irgendwie ist es, hat man es ja alles mal gelernt.
Na, deswegen hat ja der Van der Sluis gesagt, man braucht mindestens nicht eine 3504, sondern eine 4004. Weil man nur so wirklich mit einer Spülspitze 30, Easygröße 30, bis ganz knapp vor die Arbeitslänge kommt und dort dann wirklich auch einen Spülaustausch zu haben, um diesen Vaporlock zum Beispiel zu machen.
Nee, und ich muss mal sagen, dann wurde ja auch der Eddie erwähnt. Und dann gab es natürlich auch so einen Moment, wo natürlich alle Deutsche wussten, ja, Winfried Zappenfield ist im Raum und der Inventor ist ja auch hier. Und musste aufstehen, richtig amerikanisch. Und
genau, Applaus ging durch die Menge.
Ja. Aber ich glaube jetzt mal, wenn wir uns wirklich so kosteneffektiv sehen, der Eddie ist ja jetzt auch nicht irgendwie krass günstig, aber bevor man jetzt irgendwie investiert in Pips, Sweeps, Sonnendo, was ja richtig ist, macht dann vielleicht einfach jetzt für die breite Masse, macht eigentlich so ein Eddy, der dann vielleicht Single-Use ist und dementsprechend auch von der Kontamination keine großen Probleme macht, macht eigentlich viel mehr Sinn.
Also der macht in der Hinsicht auch viel Sinn, weil zum Beispiel in dem Photona Laser Workshop, der abgehalten wurde,
den hast du besucht, da musst du mal noch mal später drüber reden, über die Workshops.
Später? Ja. Ah, okay. Ja. Ich fasse es mal kurz. Es sind wohl Studien unterwegs, wo dann Vergleich war auch mit Pips und Eddy. Und da war der Unterschied angeblich jetzt nicht so groß, aber da muss man erstmal noch warten.
Okay, das ist natürlich spannend. Was für Workshops hast du denn besucht?
Ich hatte den ersten Kurs von Sergio, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
Sergio Rossler,
dann Buchanan war der zweite.
Ach, du warst bei Buchanan
ich
drin?
Ich war bei Buchanan drin, genau.
Ach so, ja. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du wärst da nicht reingekommen.
Doch, nee, ich bin da reingekommen.
Ah, okay, nee, das ist natürlich spannend. Okay, lass uns erstmal über Sergio Rossler. Also Sergio Rossler ist ja aus Argentinien.
Genau.
Und ist ein bisschen so über Tooth-Clearing-Technik ist er so ein bisschen bekannt.
Ein bisschen, ja.
Ja. Und er hat ja auch dazu mal im Vorfeld der letzten Root Summit ein Webinar gehalten. Ich fand bloß, das war, manchmal sind ja Webinare nicht so optimal. Und das war irgendwie nicht optimal, dass ich da nicht sagen konnte, so hey, hier, ich will mir das bis zum Ende ansehen. Wie war denn der Workshop?
Durchwachsen. Also das Problem, was bei den Workshops unbewusst irgendwie deutlich herüberkam, dass das Product Placement doch eine größere Rolle spielte, leider.
Ja, okay, aber das sind ja alles Industrieworkshops gewesen. Das ist ja nicht
genau,
so, dass sich Sergio hinsetzt und sagt, ich rede jetzt über was ich will. Das ist ja alles, da ist ja irgendwie immer zwangsweise, ich meine, da waren sicher Mikroskope drin.
Da waren Mikroskope drin, da war auch noch ein 3D-Mikroskop drin.
Ah, okay.
Das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, was an dem Kurs hängen geblieben ist.
Okay.
Und das ist immer so ein bisschen traurig in dem Moment, wenn man nicht weiß, was man da eigentlich gerade gesehen hat.
Okay. Dann
Buchanan als nächstes.
Was hat er denn eigentlich gemacht im Workshop?
Es ging eigentlich überschriftsmäßig darum, dass er uns seine zwei Pfeilen-Endo vorstellt, also die er eigentlich immer so propagiert, also Vortex Blue, entweder 15 oder 6. Also der Kurs bei Buchanan ging überschriftsmäßig um die Vorstellung eigentlich eines zwei Pfeilen-Endo-Systems, wie er es anwendet, also jetzt nicht ein System, was man so in der Packung kauft, sondern einfach eine Hybridisierung, so wie es passt. Er ist ein Befürworter der rein maschinellen Aufbereitung,
okay,
weil er irgendwann mal festgestellt hat, bei einem Kurs, wo er ein bisschen Zeit hatte, dass er, wenn er mit einer maschinellen Pfeile, in dem Falle war es eine Vortex Blue 1506, wenn er mit der in den Kanal reingeht, dass er irgendwie in allen der Fälle bis runtergekommen ist, in den 10-10, die er da bei dem Workshop vor sich zu liegen hatte. Hat es dann mal ein bisschen nachprobiert, nachuntersucht und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, komischerweise kommt er mit in 85% der Fälle bis zum Apex.
Lustigerweise ist es ja so ein bisschen, was auch die Reziprok-Leute probieren.
Genau.
Ja. Bloß, dass die natürlich eine größere Pfeile dafür haben.
Das ist ja das...
Obwohl, dieser R-Pilot ist...
Die R-Pilot ist eine 1205 mit einem 4er Taper.
Die hat ja auch so ein bisschen erwähnt.
Das rat mal warum.
Ne, weil die das Gleiche ist,
effektiv? Nee, weil er was gesucht hat und ich habe Flur angesprochen und habe ihm gesagt, komm mal mit.
Echt?
Das war die
so. Hast du ihm das auch vorgeschlagen mit
ja.
den Sandstrahlen?
So, nein, das war noch ein anderer Kollege.
Okay, okay. Das hätte ich gedacht. Ich weiß gar nicht, ob das ist ja cool, dass er bestimmte Sachen aus dem Workshop irgendwie in der Lecture erwähnt, aber ich weiß nicht, ob das auch so eine Masche ist, zu sagen, um das einzubinden.
Na, er stellt eine Verbindung her zu den Leuten, die da sind. Ja. Aber primär ging es darum, dass ich ihn gefragt hatte, ob er jetzt immer noch sein System anwendet, weil im Kurs ist eigentlich gar nicht drauf eingegangen, sondern da ging es eigentlich nur darum, ja, das sind hier Irregularitäten, also irgendwelche Unebenheiten, wo man nicht gut durchkommt. Und da ging es eigentlich darum, von Hand Handfeilen mit dem Endobänder vorzubiegen, um dann von Hand eine Instrumentierung zu machen. Und dann ging es gleich direkt über zum XP Shaper und dem Finisher.
Okay.
Also das
also auch im Kurs dann, oder?
Im Kurs, genau, im Kurs. Also es ging mehr um den Shaper im Endeffekt. Und er meinte dann auch, dadurch, dass das Vortex Blue System ja hier durch Danceplay in Europa nicht vertrieben wird oder in Deutschland, sucht er eine Alternative. Und da meinte ich, dass ich ja sein Vorgehen mit der maschinellen Aufbereitung, gleich instrumentell reinzugehen ohne Handpfeile, sehr gut finde und mit der Reziprok Pilotpfeile sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Und die 85-90%, die er erwähnt hatte, in der Hinsicht auch bestätigen kann.
Es war ja auch ein Thema auf der letzten Wood Summit. Da haben die ja auch schon der Policiano und Nick Grande auch genau drüber geredet. Die haben ja am Anfang dann anscheinend mit M2-Instrumenten das erst gemacht.
Mhm.
Und Reziprok und M2 sind ja nicht so weit auseinander. Und dementsprechend waren die auch an der Entwicklung von der R2-Pilot beteiligt. Aber ohne zu sagen, sie haben zwar gesagt, da kommt eine, aber jetzt nicht so viel mehr. Das ist natürlich in der Hinsicht spannend.
Also ich finde das zum Beispiel auch immer interessant. Man denkt ja immer R-Pilot oder Reziprok, VDW. Und dann trifft man auf so einer internationalen Veranstaltung halt auch mal andere Firmen. Und wenn man sich dann mit einer schwedischen Firma Sendoline unterhält, dann sagen die einem, nee, das M2-System, das Design geht eigentlich zurück auf die Sendoline, weil ich die angesprochen hatte und meinte so, die sieht ja 1:1 aus mit dem M2-System. Und dann meinten die dann, ja, rat mal warum, die haben das von uns.
Das ist ja interessant.
Da war ich dann so ein bisschen baff, weil ich das nicht wusste in dem Moment.
M2 ist ja so ein bisschen aus, soll ja ein Italiener entwickelt haben, deshalb...
Wir hätten die mal fragen sollen heute.
Ja, hätten wir mal fragen sollen.
Nee,
das war so ein bisschen, ich kann mich erinnern, ich war mal auf einer Tagung in Marburg, da war ich noch Student und da ist das M2-System, wurde von dem Dozenten, ich weiß nicht mal, wer das war, in Marburg, so vorgestellt und ja, und die Sequenz ist so ein bisschen komisch, weil es ja teilweise zwischendurch dann irgendwie 20:06 und dann mit dem Taper da viel gespielt wird. Mittlerweile finde ich das gar nicht komisch. Aber meinte so, denken Sie sich einfach, das hat ein Italiener entwickelt und da ist es so.
Aber beim M2-System war doch, als es auf den Markt kam, eher das Problem, dass die gleich auf Full Length gegangen sind. Das war ja nicht mehr so ein Crown-Down-System, die sind ja gleich auf Länge gegangen.
Ja.
Das war ja das Revolutionäre damals. Und wo dann auch gleich, wie die sagten, das kann ja gar nicht funktionieren, aber war ja ein sehr erfolgreiches System, das M2-System.
Also ich habe ja nur auf, mit dem M2-Zeithalter ist erstmal mein zahnärztliches Zeithalter begonnen. Dementsprechend habe ich habe immer nie so richtig verstanden, dieses Crown. Das wurde heute auch nochmal erwähnt in einem Vortrag von... auch den Zulu, dass er das Crown Down super ist und gute Literatur da ist. Aber so richtig, dann wird ja auch teilweise immer gesagt, ja okay, das ist ja quasi ein integriertes Crown Down mit drin, bloß dass man auf Full Length geht.
Mhm.
Aber so richtig verstehe ich das Crown Down eigentlich auch nicht. Ich hätte ja dann eher Angst, dass ich dann irgendwie wieder irgendeine Stufe reinhaue im Crown Down System.
Naja, der Gedanke mit deinem Crown Down System ist für mich ja eigentlich relativ logisch, wenn du ja dir überlegst, wo kommt die Infektion her.
Den Teil finde ich auch wieder logisch.
Genau.
Aber
dass du doppelt und dreifach reingehen musst?
Ja, aber ich finde es dann trotzdem irgendwie zu kompliziert. Und okay, ich könnte jetzt einfach mal fies sagen. Entweder ist das alles irgendwie nekrotisch oder eine Revision. Oder wir erhalten die Pulpa, wenn sie erhaltungswürdig ist.
Genau das nächste Thema, wo auch wieder Streitereien aufkamen.
Ja, aber ich weiß nicht, so richtig Streitereien kamen ja bei dieser Vital Pulp Therapy Lecture. Meinst du, da kamen Streitereien?
Nicht direkt danach, sondern eher in, ich sag jetzt mal, der Aftershave Party.
Okay.
Aftershow Party, nicht Aftershave Party.
Erzähl.
Na, dass dann darüber diskutiert wurde mit anderen Kursteilnehmern, wo fängt man an zu amputieren sozusagen, Pulpengewebe auszuräumen, wie viel räumt man da eigentlich noch raus? Ich kenne jetzt den Namen, fällt mir jetzt vom Kollegen nicht mehr ein, der strahlt so eine Pulpenbereiche, die er eröffnet hat, einfach mit dem Sandstrahl ab.
Okay, interessant. Aber dann auch mit Aluminiumoxid, oder?
Dann mit Aluminiumoxid.
Okay, blutet dann auf jeden Fall dann gut.
Blutet auf jeden Fall gut. Dann mit Hypo-Desinfektion.
Ja.
Richtig schön drauf wirken lassen. Da hat ja auch der Winfried Zeppenfeld die Idee oder den Ansatz mit aufgebracht, das Schall zu aktivieren, um einfach noch mehr Reinigungseffekt zu erzielen.
Das hat er mir schon mal erzählt, lustigerweise. Mhm. Aber was ich auch ganz spannend fand beim Zeppelin, der hat ja damals den Vortrag vom Bogen gehört, als er bei der ESE in Edinburgh war. Mhm. Und seitdem macht er das.
Mhm.
Ja, also in der Hinsicht ist Winfried Zeppenfeld ja immer für eine Überraschung gut.
Ja. Ja, und auf jeden Fall, dann war die Diskussion dann zu sagen, okay, macht man jetzt nur eine klassische Überkappung einer eröffneten Pulpa? Oder ist das vielleicht der Grund, warum direkte Pulpenüberkappungen in der Vergangenheit nicht funktioniert haben? Weil man bestimmte Bereiche nicht sauber sehen konnte.
Mhm. Und da ich glaube, man muss da auch unterscheiden, ist es jetzt, und das habe ich früher ziemlich gar nicht beachtet, ist es jetzt eine rein okklusale Öffnung oder eine laterale?
Mhm.
Ja, das ist, hängt ja sogar mal von Prognose ab. Ich denke mal, bei einer rein okklusalen kann man, kommt glaube ich, eher mit einer partiellen vorbei oder wenn es wirklich ein Pulperhorn ist.
Genau, ja.
Bloß bei der partiellen muss man, glaube ich, auch immer mal aufpassen, cuttet man nicht dann irgendwie die Blutversorgung auf? Auf der anderen Seite, wenn man sich mit der Pulperbiologie nochmal ganz grob beschäftigt, mit den ganzen Loops und Shunts, dass die es ja selber quasi abklemmen kann und bestimmte Sachen unter extrem entzündet sind und unter Druck stehen und überall woanders ist alles normal ist, weil die sich da so selbst regulieren.
Mhm.
Da könnte man sich ein Argument sagen, dass man eigentlich bloß partielle Pulpotomie machen soll. Und da gibt es halt das Gegenargument, dass man dann lieber eine volle macht, weil man weiß ja nie, wo das aufhört.
Genau, und das war das nächste Streitthema. Wie viel nimmt man jetzt weg? Bringt man jetzt Material ein? Hat man dann zu viel Druck auf der restlichen Pulpa, die dann unten ist? Und war ein Kollege, der meinte, nee, er macht lieber nur nimmt lieber nur einen Millimeter komplett oben von der Pulpa weg, lässt aber die Kanaleingänge sozusagen immer noch von gebridgten Pulpendentin von der Pulpa. Der Kollege hat es favorisiert zu sagen, okay, er lässt sozusagen eine Brücke zwischen den Wurzeln von der Pulpa stehen.
Ja.
Weil er sagt, das ist für ihn so ein Erfolgsgarant, dass dort noch so eine Querversorgung stattfinden kann und er ist ein großer Gegner davon, bis zu einem Kanaleingang abzutrennen und dann dort zu überkappen, mit welchem Material auch immer, weil man dann immer das Problem hat, man hat keine Kontrolle, ob das jetzt noch lebt oder nicht und Vitalität und ach.
Okay, das Vitalitätsargument verstehe ich voll, denn bei einer vollen Pulpotomie bekommt man das nicht mehr mit. Auf der anderen Seite kann man sich immer stellen, wie gut sind unsere Sensibilitätstests wirklich.
Hm.
Am Ende ist es ja so, dass wir ja trotzdem auf dem Röntgenbild angewiesen sind. Wir können ja nicht ohne Röntgenbild arbeiten.
Genau.
Ja, kann man ja wirklich sagen, obwohl das Röntgenbild manchmal auch uns verleitet belügt. Oder belügt und dann kann man wieder die VT-Diskussion beginnen. Und am Ende wird es da auch nicht so richtig was geben. Lustigerweise hatte ich auch so eine Diskussion, aber da ging es eher ein bisschen darum, denn es gibt ja jetzt so die minimal invasiven Kariesentferner, die dann sagen, wir wollen die Pulpa gar nicht irgendwie
erwischen.
Und Dentin ist ja der beste Pulperschutz. Aber, und das ist dann auch wieder eine Frage mit den Sensibilitätstests, wenn man sich diese Studie dann anguckt, da gibt es eine, ich überlege gerade, wie die heißt, eine ganz bekannte.
Du meinst jetzt hier aus der Charité?
Nee, nicht die. Es gibt eine ganz bekannte Studie, die minimal invasive Karies
zweizeitig, einseitig?
Einseitig vergleicht mit auch mit Pulpotomie und Pulpcapping. Hm. Und das natürlich das minimal invasive Karies hat abgeschlossen. Aber interessanterweise, die hatten auch gegenüber 5 Jahre mit nachuntersucht. Hm. Da haben sie aber auch reingeschrieben, wie die Pulpersensibilitätstests nach 5 Jahren aussahen.
Hm.
Und es war kein geiler Wert. Also es war erst was im 50-60% Bereich.
Ja.
Und dann sage ich mir so, okay, jetzt haben wir etwas, okay, mit der üblichen Schwäche des Sensibilitätstests hin oder her, aber wir können immer noch nicht sagen, ob die Pulpa überhaupt lebt. Wir können ja auch die ganze Zeit falsch positive Tests haben.
Mhm.
Und gerade wenn man ein bisschen mit Pulpotomie arbeitet, ist manchmal überrascht, oder Endo allgemein macht, könnte man fast mal aus Spaß eine Statistik machen. Sensibilitätspositiv auf Kälte, war dann überhaupt eine Pulpa drin?
Ja.
Und das sehen wir ja dann manchmal auch mit Zähnen bei riesigen apikalen Aufhellungen, die dann auf Kälte reagieren.
Mhm.
Und ich glaube, das wird in der Studie auch dann gar nicht so richtig beachtet.
Nee.
Denn das ist jetzt auch keine coole 90% Erfolgssache. Und das ist ja dann wieder, okay, bei Pulpotomie haben wir ja nicht unbedingt 90% Erfolg. Ich sage ja immer eher 80.
Wobei einige Studien sagen, dass nach 7 Jahren noch eine 90%ige Überlebensquote hatten.
Ja.
Dass Vitalität war, der Pulper war noch da.
Ja, nee, es gibt ja extrem gute, coole Studien, wo diese Erfolgsrate ist. Ich habe jetzt bloß die iranische Studie mit einer Multicenter-Studie im Hinterkopf, wo sie effektiv bei 80 waren, das natürlich auch mit Endo verglichen haben und auch bloß bei 80 Erfolg war, da muss man sich gleich fragen, okay, vitale Endo, ging ja bloß um irreversible Pulpitis, ist ja irgendwie komisch und dann, wenn man sich genau reinliest, was ich auch beim zweimal so überlesen hat, haben sie auch nur mit sterilem Wasser gespült, also das ist natürlich dann schade. Aber dann ist ja natürlich auch nicht klar, wenn sie beim Einläufen mit sterilem Wasser spülen, ob sie dann auch vielleicht auch gar kein Hypo nehmen bei der Pulpotomie. Auf der anderen Seite, die Frage ist ja auch immer, hatte ich dann auch so eine kleine Diskussion, was ist denn mit der Adhäsion bei Hypo? Ja, geht die nicht flöten oder nicht? Das ist ja auch gar nicht so leicht rauszufinden.
Da hast du sehr viele geteilte Meinungen.
Nee, auch literaturmäßig. Ja. Dass es sowas gibt wie, ja, verbessert die Adhäsion, bis zu nein, ist grauenvoll, die Adhäsion. Aber ich meine, nie wird so richtig erwähnt, wie lange ist eigentlich die Einwirkzeit. Die wird nie besprochen.
Die Dosis macht's, ja.
Und ich glaube, kann mir vorstellen, vielleicht mal einmal so rüber scrubben mit Hypo, spielt vielleicht gar keine Rolle, weil es gar nicht so lange einwirkt. Währenddessen eine halbe Stunde oder eine Stunde Hypo-Einwirkung die ganze Zeit wirklich relevant ist. Also es war auch spannend. Der Buchanan meinte auch, man sollte nicht mit Hypo Längenmessung machen, habe ich das richtig verstanden? Und ich bin nicht ganz klar, man soll auch nicht mal Hypo im Kanal haben, während man aufbereitet?
Genau, sein Argument ist, man löst ja mit dem Hypo die organischen Bestandteile aus der Pulpa raus.
Ja.
Man hat dann so die mineralischen Bestandteile, die da vielleicht noch so ein bisschen drin rumschwirren, die sind dann noch dort vorhanden. Oder das Kollagen sozusagen, das wird so halb freigelegt. Dann hast du wie so einen feuchten Schwamm oder so ein feuchtes Stück Toilettenpapier, was du dann im Kanal nach unten runterschiebst. Mhm. Das ist so sein Argument.
Okay.
Deswegen sagt er, es ist besser, mit einem rotierenden System zu arbeiten, gleich bis zum Apex runterzugehen. Das schneidest dir alles sozusagen ab. Er geht ja auch, hat er ja schon mehrfach jetzt erwähnt, 3-4 Millimeter aus dem Apex raus, manchmal.
Ah, krass.
Und hat dann einfach dadurch einen kontinuierlichen Taper von 0,6. Und je nachdem, wie viel Millimeter er jetzt rausgeht, er hat jetzt eine 15,06. 4 Millimeter, na dann ist er schon...
Auf der anderen Seite, ich muss mal sagen, wenn man sich jetzt wieder anschaut, erreicht Hypo überhaupt, wenn noch nichts aufbereitet ist? Diesen Bereich, wenn ihr das, ist man ja effektiv trotzdem im trockenen Bereich. Weil man ist, ja,
eigentlich denke ich mal schon.
Eigentlich ist es, glaube ich, vielleicht eine Sache, die klinisch total irrelevant ist.
Naja, ist er ein Befürworter eigentlich der Technik, dass man EDTA bei der Aufbereitung drin hat, weil er argumentiert, sobald ich ja mit einem rotierenden Instrument oder mit jedem Instrument im Kanal bin, erzeuge ich den Zinsschlamm, habe ich einen Smear Layer. Und warum, sagt er, warum soll ich warten bis zum Ende, wenn das alles schon an die Wände geschmiert und in jede kleine Nische gedrückt wurde, das zu entfernen, da kann ich es doch gleich am Anfang sozusagen entfernen, indem ich mit EDTA arbeite.
Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Oskar von Stetten, der ja auch selber Zitronensäure nimmt und sich die anmischt und sagt, die bloß nicht zu lange einwirken lassen, weil die Perücke angemischt hat, die richtig Power und macht klinisch dasselbe. Also ist schon spannend. Also ich meine, ich glaube, über Spülprotokolle könnten sich Endo-Leute den ganzen Tag streiten.
Ja, streiten ist das richtige Wort.
Ja.
Wie man es macht, man macht es falsch eigentlich.
Ja, ich meine, es ist ja auch spannend. Ich meine, es ging ja im Prinzip am Anfang, war ja, wenn man es jetzt mal kurz nimmt, Hypo, ETTA oder Zitronensäure und CX.
Ja.
Dann wurde CRX weniger oder nur bei Revisionen. Und da gibt es ja schon Streit, denn ist ja mittlerweile auch, gehen ja manche Leute sagen, die sagen auch nur Hypo, weil das reicht. Früher hieß es ja nochmal mit Efecalis, dann hieß es Efecalis vielleicht ein bisschen overrated auch. Das ist bloß eine einfache Bakterienkultur, die man gut im Labor testen kann.
Genau, die Probenentnahme aus so einem Kanal überlebt, als einzige.
Und das ist schon spannend und das ist verwirrt natürlich auch Leute, dann streiten die sich teilweise über die, wie soll ich sagen, die Konzentration im Allgemeinen. Ja? Obwohl der Zulu meinte auch, spielt eigentlich gar keine Rolle, ob jetzt 2 oder 5%. Der wollte ja auch gar keine Spülprotokoll-Diskussion überhaupt haben.
Aber dafür bereitet er bis 40, 50, 60, 80 die Kanäle auf.
Ja, das ist...
The bigger, the better.
Bigger, better. Ich meine, das ist ein anderes Konzept, muss man ganz klar sagen. Ja. Also, ja, ich meine, das ist ja das, wie gesagt, ich finde das ja mit dem apikalen Aufbereiten logisch, weil er sagt, das sind die anatomischen Größen. Die wurden immer wieder in den gleichen Studien immer wieder gleich gemacht, dass das wir mindestens locker 30, ISO 30 am Apex haben und also dann 3 Größen
größer sein, genau.
Und ich bin ja eher auch ein Fan von dieser apikalen Aufbereitung, muss man ganz klar sagen, obwohl natürlich, es kommt drauf an, wenn man sich jetzt, wie gesagt, den XP-Shaper ansieht, dann einfach das ganz anders aufbereitet, dann spielt dieses Apikale vielleicht nicht mehr so eine krasse Rolle, weil man bestimmte andere Sachen viel mehr aktiviert hat auf der, obwohl der natürlich am Apex nicht so viel selber wieder abträgt, aufgrund seiner Form.
Na, da, da muss ich wieder mit dem Buchanan irgendwie so ein bisschen konform gehen, dass er ja recht hat. Wenn man die Pulpa so, wie sie es rausziehen könnte, und einfach spült, sind die Wände definitiv am saubersten. Und was wollen wir denn eigentlich haben? Wollen wir eine bestimmte Form im Kanal haben? Nee, wir wollen eigentlich nur, dass wir mit dem Desinfektionsmittel unten ankommen und wir wollen, dass wir den Kanal irgendwie vernünftig verschlossen kriegen. Und da kann man das schon verstehen, dass er sagt, nee, ich brauche eigentlich nur irgendwas, um einen guten Pecher unten hinzukriegen. Mhm. Und da kann man das schon verstehen. Aber auch vorhin schon wieder mit Kollegen drüber unterhalten, ja, Hypo warm machen, ja, nein, welche Konzentration. Und
aber ich dachte, Hypo warm machen ist jetzt vorbei, weil es einen Artikel gibt, dass sie dann gemessen haben, dass sobald es im Kanal ist, sofort wieder auf Körpertemperatur.
Also innerhalb von 2 Sekunden ist es auf Körpertemperatur
runter. 2 Sekunden sollen es jetzt den Aufwand bringen.
Naja, wenn man viel Volumen durchschiebt, oder man könnte jetzt argumentieren, na wenigstens im oberen koronalen Bereich wird da vielleicht ein bisschen was von dem wärmeren Hypo aktiv werden. Also man kann sich drüber streiten.
Ich glaube, das klingt immer so toll, warmes Hypo, aber ich glaube, das macht man immer nur für sein eigenes Gewissen und am Ende landet es in der Vaporlock-Blase.
Ja, das ist ja das Schönste. Das ist ja bei dem Gentle Wave-System, das wird ja entgast. Du hast ja so eine Flaschen drin mit EDTA und mit Hypo. Mhm. Und die bewerben, dass dort das entgast wird und dadurch eine bessere Oberflächenadhäsion am Dentin stattfindet. Und da gibt es dann wieder andere Kollegen, die dann sagen, ja, was passiert denn, wenn du Hypo auf ein Dentin packst? Du hast eine Gasentwicklung, weil das aktive Chlor dann da was macht. Und das ist dann mit diesem Degassing eigentlich total für ein, ja, klinisch jetzt nicht so relevant ist vielleicht.
Das hat eigentlich, wenn man sich überlegt, macht eher ein Oberflächenentspanner dann wieder Sinn.
Genau.
Ja. Weil das dann wirklich wieder was Interessantes sein könnte, obwohl es dann auch wieder immer die Frage ist, ist es klinisch getestet, aber wer testet heute noch Hypo?
Ja, nee, das ist, da muss ich dann wieder sagen, Eddie scheint ein bisschen was zu machen im Kanal. Also mehr als Spritzenspülung. Definitiv. Und ich denke mal, für den allgemeinen kleinen Zahnarzt, der einfach ein bisschen mehr Gewissensruhe haben möchte.
Nee, ich finde nicht mehr klein. Also einfach als Basic ist, glaube ich, eine gute Variante.
Man kann wenig falsch machen.
Ja.
Im Gegensatz zum Ultraschall, wenn du da so eine Stahlpfeile reinhältst und denkst, das ist passive Ultraschall-Irrigation, im Endeffekt hast du da die Stufe.
Das war übrigens spannend. Eigentlich hat ja David Jamilo ja in der letzten Wurz gesagt, dass er eigentlich das nicht passiv nennen würde, sondern einfach nur Ultrasonic Irrigation, ohne passiv oder aktiv. Aber ist ja, wie gesagt, ein Laser-Pips-Fan.
Ja.
Ich glaube, so zwischendurch hat er das auch mal deutlich gemacht. Es gab ja manchmal so kleine Dialoge mit der ersten Reihe, was immer super doof ist.
Was doof ist, ohne Mikrofon, man kriegt ja immer nichts mit.
Ja. Und dann haben die Referenten auch den Fehler gemacht, dass sie die Frage nicht wiederholt haben.
Ja.
Klassiker.
Klassiker. Aber du merkst gerade, was wir für einen Bogen hier spannen.
Ja, ich glaube, sehr viel Inspiration auf der Wood Summits, dass man dann irgendwie dann doch, wir haben jetzt noch gar nicht über Biokeramiken gesprochen.
Ja, genau.
Biokeramische Sealer, das ist ja eigentlich das kleine Unterthema von der Wood Summit gewesen, fand ich persönlich. Weil Angelus bringt einen raus, bloß die sagen, dass sie, jetzt haben jetzt schon einen in Brasilien rausgebracht, da hatte ich schon Fotos auch gesehen.
Angelus BC Sealer, ja.
Und in Deutschland wird das auch kommen. Bloß die sagen, da gibt es ein Patent, und das ist jetzt sehr spannend, dass sie das nicht in einer Dosis premixed haben dürfen in Deutschland.
Sondern 0,2, war nee, 0,5.
Zweikammersystem, was am Ende genau das gleiche ist, aber mit Automix-Spritze.
Okay.
Ja, dass es so nach Deutschland kommen wird. Und Metabiomed hat ja genau gesagt, die haben ja so einen Sealer, den sie dann auch dieses Jahr noch auf den Markt bringen wollen. Also der Preis ist nicht ganz klar. Du weißt, im Workshop wurde was gesagt anscheinend. Von 50% unter Totalfell.
Also es ist natürlich immer erstrebenswert, den Preis so attraktiv wie möglich zu machen für die Anwender. Und eine Marktdurchsättigung erreicht man immer, wenn man einen guten Preis erzielt, gleich von Anfang an. Vom Handling her war ich überrascht.
Du hast ihn ja auch direkt
benutzt. Ich habe ihn auch gleich getestet. Ich hätte jetzt keinen Unterschied feststellen können. Also man hätte die Beschriftung der Spritze, die sieht von der Form so genauso aus. Ich denke mal, das könnte eventuell schon wieder derselbe Hersteller in Kanada gewesen sein, wobei auf der Verpackung drauf stand, hergestellt in Korea.
Okay.
Wo man nicht wieder weiß, wo es wirklich herkommt.
Ja, also ich meine, bei den Amis weiß man es ja garantiert, dass alles aus Vancouver kommt. Das wird ja auch alles relativ, ist nicht relativ klar kommuniziert, aber es war schon von Anfang an irgendwie klar und selbst der Trope hat da keinen Hehl draus gemacht.
Genau.
Und die hat auch direkt auch mal gesagt zu dem Hersteller, wenn ihr es billiger macht, würdet ihr dann noch mehr davon verkaufen.
Hm. Naja, das Interessante ist, ich habe ja seit 2013 Kontakt mit der Firma gehabt in Kanada. Und der damalige, Gott, darf ich das jetzt eigentlich sagen, der Preis?
Die sagt doch einfach.
Das waren 60 kanadische Dollar.
60 kanadische Dollar.
Und die 4 Gramm Putti-Dosis hat 150 kanadische Dollar gekostet.
Okay, okay, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, durch den Vertrieb geht nochmal, kann man wieder das Doppelte draufschlagen, da gibt es so den Klassiker.
Ja. Ja,
als Hersteller gibt es das an den Handel, an den Zwischenhändler 50% aufschlagen und der macht nochmal einen 50% Aufschlag, dann passt es wieder grob.
Also ich kenne es eigentlich so wirtschaftlich gesehen, dass man sagt, man macht einen 100%igen Aufschlag von dem, was man im Einkauf hatte, um Lagerwirtschaft, Personal und alles mögliche Steuern richtig mit abzudecken. Und dann passt es ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, das tut zwar weh in dem Moment, wenn man sich jetzt die gängigen biokeramischen Sealer hier in Deutschland holt, entweder FKG, Total Fill oder das Endo Sequence. Es ist vom Handling her für mich einfach ein guter Komfortgewinn und
also ich
macht
muss
einfach
sagen,
Spaß.
Es gibt ja im Prinzip noch einen biokeramischen Sealer auf dem deutschen Markt. Und zwar von Septodont, den das...
Septodont BioRoot SC war
genau,
das, glaube ich.
Ja, das gibt es ja immer noch. Das ist auch zum Anmischen, auch nichts mit Automix. Und das soll ja auch bioaktiv sein. Das wurde, glaube ich, auch einmal erwähnt.
Wurde einmal erwähnt, genau.
Bei Giuseppe Camilletti. Aber es ist natürlich, wie soll ich sagen, wenn man dann selber dann noch da irgendwas tunken muss und nicht direkt in den Kanal spritzen kann, ist es natürlich... Vom Workflow, wenn du das vorher so gewohnt bist, ist es natürlich grauenvoll.
Ich kann mich nur an Kommentare erinnern von ein paar Anwendern und die waren durchwachsen teilweise. Weil dieses Anmischen hat an sich natürlich immer den schönen Vorteil, dass man jetzt immer wirklich ein frisches Material hat.
Mhm.
Und das wird ja auch innerhalb von 15 Minuten fest, das Zeug da. Aber es gab einige, die meinten, das ist nicht fest geworden.
Okay, das ist ja immer der Tod, wenn man genau sowas sagt.
Und
MTA wird nicht fest, dann haben wir gleich alle Angst, wir benutzen das nicht.
Genau.
Und wenn man über irgendeinen Hotelsteller, wenn wir das jetzt sagen würden, das MTA wird nicht fest, ist es gleich gebrandmarkt.
Das ist gleich gebrandmarkt. Ja. Und so genau so war das dann auch dort. Also ein paar Kollegen meinten, ja, das klingt jetzt gar nicht so schlecht. Und dann ist mal die Frage, warum soll ich irgendwas nehmen, was angemischt werden muss, wenn es andere Systeme gibt, die vorgemischt sind, sozusagen deutsche Zahnarzt-Idioten sicher. Und man einfach so benutzen kann. Das ist auch so eine Diskussion mit dem Gutaflow Bioseal. Das wird ja als bioaktiv beworben, also guter Percher, Silikon und dann irgendwelche Bestandteile, die dann Hydroxylapatit ausbilden.
Mhm.
Wo ich mir dann aber immer die Frage stelle, vom Ergebnis wird das beworben als bioaktiv, weil es Hydroxylapatit produziert. Aber ich kann es ja auch eigentlich vorgefertigt in einer kleinen Spritze haben, wo ich eine kleine Menge einfach abnehme und in den Kanal einbringe. Warum den ganzen Aufwand mit Materialverschwendung
mal, und alles, Mixen. Was nicht wirklich gefühlt biokeramisch ist oder MTA-artig, hat es, glaube ich, schwer gerade.
Genau.
Also ich meine, wir müssen ja nicht mal schlechte Produkte sein, aber entweder man bleibt bei diesem ganzen A-Plus oder Care-Pulp-Kanal-Sealer, wie sie alle heißen, oder nicht. Und ich meine, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass alle sehr, sehr konservativ sind. Gerade Harvey ist ja immer noch bei...
Zinkoxid-Eugenol bei Care-Pulp-Life-Sealer.
Ja.
Na, er argumentiert einfach, dass er keinen Druck hat. Kein Druck zu wechseln, weil es funktioniert ja sein System. Es ist natürlich technisch deutlich aufwendiger und potenziell fehleranfälliger, einer sehr sauberen, warmvertikalen Technik zu arbeiten, wo dann auch mal bei einer erhöhten Extrusion von irgendwelchen Sealer oder guter Percher dann irgendwie mehr Probleme auftreten, als wenn man da jetzt irgendwas ökologisch vertretbares, biokeramisches da einsetzt.
Okay, ich bin mal gespannt, wie bestimmte Fälle in 5 Jahren aussehen mit Sealer-Puffs, ob da sich was verändert oder ob das wirklich so stabil ist, dass es der Sealer-Puff da ewig bleiben wird.
Meinst du jetzt bei den biokeramischen Sealern?
Genau.
Die Bilder und Fälle, die ich jetzt gesehen habe, sind so, dass das Material absolut stabil ist.
Okay. Also einmal Puff, immer Puff.
Wobei man darauf achten muss, das heißt ja, das ist sehr feuchtigkeitstolerant, das Material. Aber wie es schon gesagt wurde von der Giosetta, im Blut zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Und man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe einen Fall selbst betreut jetzt, wo bei einer Patientin 3-mal eine Wurzelspitzenresektion gemacht wurde. Und da habe ich dann nochmal versucht, eine orthograde Revision zu machen, nur mit dem Sealer-Material.
Mhm.
Also gut, der Percher und dem Sealer. Und der Zahn ist nicht ruhig geworden. Und ich habe dann selbst den Zahn nochmal extrahiert, um eine intentionelle Reimplantation zu machen.
Oh, cool.
Und im Endeffekt war es dann so, dass ich dann eine sehr schöne, chirurgisch anspruchsvolle volle 45 Grad Anschrägung an der Wurzelspitze des Zahnes hatte. Und das retrograde Wurzelfüllmaterial, was ein Gitz war, so circa 2 mm neben dem Kanaleingang zum Liegen kam und dort sehr deutlich entzündet war. Also es lag weniger an meinem biokeramischen Material, was dort das Problem hervorgerufen hat, sondern nach wie vor immer noch vorhandene Entzündung. Aber ich konnte mir dann den Zieler angucken.
Wie lange war das nach Wurzelfüllung denn?
Ich habe, glaube ich, 4 Wochen.
Okay, also eigentlich müsste es dann, wenn es
genau.
Wurzelfüll also ist, ja auf jeden Fall abgebunden sein.
Definitiv abbinden und es war nicht abgebunden. Oh. Ich konnte es, also an der Wurzelaußenseite konnte ich es wegwischen.
Okay.
Es war immer noch am Platz, aber ich konnte es wegwischen.
Okay, interessant.
Im Kanal war es fest. Und ich habe einen anderen Fall, wo eine ganz normale Wurzelkanalbehandlung gemacht wurde.
Aber ich sage mal, im Kanal fest, ist ich dann wieder fast Entwarnung.
Genau, aber du hast dann trotzdem Material, Fremdmaterial, was da frei im periapikalen Bereich dann rumschwirrt, was man ja eigentlich auch nicht so haben möchte. Bei einem anderen Fall, wo ein...
Okay, das war abwischbar, wir wissen jetzt auch nicht, wie krass verdünnt war das dann jetzt mit dem Blut.
Es war nicht verfärbt, ja, es war immer noch schneeweiß.
Okay, interessant.
Aber das war einfach nur Exudat, was dort dafür gesorgt hat, dass es nicht abbindet. In einem anderen Wurzelkanalfall, also klassische Wurzelkanalbehandlung, der sich dann aber später als vertikale Wurzelfraktur rausstellte, den ich dann ein halbes Jahr später ziehen konnte, war auf dem Röntgenbild zu sehen, wie so ein kleiner Fingerhut, der über die Wurzelspitze von dem Sealer so ausgeflossen war. Richtig schön dünn. Und nachdem ich den dann gezogen hatte, den Zahn, 6 Monate später, klebte das absolut fest an der Wurzeloberfläche.
Ja, eigentlich das ist cool, wenn man sieht, wenn man da wirklich dann mal so à la Ricucci dann selber eine Histo machen würde. Das würde ich ja gerne mal machen. Nicht, dass ich den Fall haben möchte, aber...
Genau.
Dass man denn wirklich denn, aber ich wüsste zum Beispiel gar nicht, wo man ins Berlin denn eigentlich denn hinschickt. Okay, in Form mal alte Hüt einlegen vielleicht oder irgendwas einlegen.
Wo willst du es hinschicken?
Ja.
Histologisch, mir fällt jetzt auch keiner ein.
Und was kostet das überhaupt?
Ich glaube so 150 Euro war das.
Okay. Aber jetzt auf jeden Fall könnte man da, glaube ich, eine coole Publikation draus machen, wenn man drauf sowas steht.
Ja, dann müsste man aber erstmal in die unschöne Angelegenheit kommen, denn Wurzelkanalbehandlung, die mit biokeramischen Zielern gefüllt wurde, extrahieren zu müssen.
Das passiert natürlich nie.
Ich habe 2 Fälle bis jetzt, wo es aber meines Erachtens daran liegt, dass ich in der Aufbereitungsgröße nicht groß genug aufbereitet habe in der Revision.
Interessant. Ich meine, das ganze intentionelle Reparation oder wie heißt das hier? Instant Extrusion, was John Munns, was ja so ein kleiner Highlight-Vortrag war. Und da würde ich auch auf jeden Fall jedem empfehlen, dieses Webinar sich auch anzugucken, was es da online gibt. Ich gucke es mir nämlich auch nochmal an.
Ja.
Und das war ja auch so interessant, dass das ja anscheinend auch etwas ist, was irgendwie viel zu wenig beachtet wird. Also ich finde ja dieses ganze intentionelle Replantationsthema super spannend, obwohl das wurde ja gar nicht sonst so richtig behandelt.
Eigentlich nicht. Also mehr nur durch den Munns war das ja. So, weil er die Trickkiste sozusagen aufgemacht hat.
Genau. Worüber uns gar nicht noch unterhalten ist ja dieses ganze navigierte Endo. Ja, das im Prinzip gibt es ja geile Fälle mit Schablonen und so weiter. Und der Buchhennen meinte so eigentlich, es gibt ein viel geileres Gerät, das nur 20.000 Dollar kostet.
Oder 30.000.
Ja.
Er war sich da nicht so sicher.
Ja, endlich mal was etwas Billigeres. Ja. Dass er dann quasi, und das muss ich auch mal wirklich sagen, ich meine, bei diesen ganzen navigierten Sachen braucht man vorher ein DVT, was man auch bei dem anderen Gerät braucht. Schablone muss entweder selber ausdrücken oder wie auch immer. Dann kann man das machen. Dann kann man natürlich schöne, coole, kleine Access haben und das richtig überdrehen und am Ende vielleicht noch mehr Probleme haben mit dann wirklich adhesiver Verschluss der Wurzelfüllung als vorher. Aber dass er natürlich so ein Ding hat, das dann selber einem sagt über Monitor, ob man in der richtigen Achse ist und in der richtigen Tiefe, das ist natürlich... Schon finde ich sehr, sehr geil und überzeugt mich auch mehr als so die ganzen Schablonensachen.
Ja, das war ja auch ein Teil der Vorträge bei der navigierten Endodontie, die wir da gehört haben, wie man es schafft, den Patienten sozusagen gleich Chairside zu versorgen. Modell ausgießen und dann mit Pattern Resin sich so selbst so eine Richtung ungefähr und gucken, dass es einigermaßen passt.
Aber ich muss sagen, dieses mit dem Pattern Resin, ich meine, er hat ja am Anfang so sehr auf seine Genauigkeit geachtet und dann macht er selber dann mit Pattern Resin da etwas, finde ich dann irgendwie natürlich interessant, aber ich sag mal, dann kann ich auch selber das freihand irgendwie machen.
Naja, manchmal, wenn du die Angulation, wenn du so im Modell den Zahn frei in alle Richtungen drehen kannst.
Die Bohrer selber, die sind ja aufgrund der Länge, haben die auch schon gewisses Wackelmoment drin.
Genau.
Ja? Und das ist ja das, wo es ist ja nicht so, dass der, dass so ein Rosenbohrer ist, der geht ja nicht unbedingt genau in die Richtung, wo du willst, aufgrund der Rotation, sondern dass du über die Länge ja schon locker einen Millimeter Auslenkung hast.
Genau.
Und diese Stahlhüllen von Stilco, die sollen ja dafür sorgen, dass es wirklich so bleibt.
Genau, aber die haben ja auch eine Toleranz teilweise. Ja,
und die haben auch eine Toleranz, okay. Anscheinend hat Sikat Endo das so hinbekommen, dass die das alles krass optimiert haben und deshalb in ihren Studien eine Genauigkeit haben von 120 µ, sagen sie jedenfalls. Hm. Aber für mich ist es natürlich ein Thema, okay, das kann man machen, wenn es wirklich so ein obliterierter Frontzahn ist.
Ja.
Da spielt ja auch die Länge des Bohrers fast keine Rolle. Im prämolaren Bereich kann es vielleicht nochmal interessant sein, im molaren Bereich hört es ja dann irgendwie auf.
Na, die Frage, die man sich ja in dem Moment dann immer stellt, warum mache ich bei einem Zahn mit einem obliterierten Kanalsystem eine Endo?
Okay, ja, okay, das ist richtig, aber die können auch mal eine apikale Aufhellung haben.
So, und dann ist jetzt wieder das Thema, was wir gerade eben hatten, intentionelle Reimplantation.
Okay, ja, okay, aber ich meine, wegen der kleinen apikalen Aufhellung, okay, oder, ich meine, oder andersrum, da würde ich eher darum gehen, warum nicht gleich eine Mikro-WSR, wie ja auch der Buchen das gesagt hat.
Genau, eine Guided WSR.
Guided auch noch, ist natürlich. Aber Guided WSR habe ich nicht verstanden.
Gebe
ich
echt zu. Man macht
dass man dann nur mit einem Bohrer das Ganze trifft.
Man macht eine Bohrschablone für den Bohrer an die Wurzelspitze.
Ja, und dann entfernt man nur über die richtige Trepanbohrergröße die
genau.
Wurzelspitze und das war's.
Du machst im Endeffekt nichts anderes als bei einer normalen WSR. Also du schlitzt dir vorher das Zahnfleisch, machst eine Hülse, damit das Zahnfleisch nicht
aber in den Bohrer hängt. Aber du musst ja trotzdem eine Retro-Prep machen und
genau.
Verschluss. Und genau. Dafür ist dann bringt es ja nicht, dass der Zugang so schön klein war am Anfang. Und dann verstehe ich den Benefit wieder nicht so richtig. Ich meine, es war schön, dass ich am Anfang so eine bessere Orientierung habe mit dem Stop. Aber das ist mir alles wieder zu aufwendig gewesen.
Das geht, glaube ich, eher in so eine Bereiche wie im Unterkiefer in der Nähe des Nerven oder im Oberkiefer in der Nähe von der Nasennebenhöhle. Also und ich glaube, das ist auch ein bisschen Technikaffinität.
Ja, das ist voll technikaffin. Und sag mal, wenn du wirklich eine schöne, große apikale Aufhellung hast, du musst ja teilweise knochenmäßig gar nichts groß entfernen, sondern da kann ja der 2 mm oder 1 mm drunter der Nerv sein, das ist ja erstmal egal, weil die Lesion ist da. Du beginnst viel weiter oben. Also ich meine, und das ist, sagt jemand, der wenig Chirurgie macht. Ja. Also da würde ich dann auch eher mehr höher resistieren, wenn es da Angst gibt. Und das hat ja der Buchen auch gesagt, das spielt gar keine Rolle, wie viel. Oder war das bei Buchen, der sagt, wie viel eigentlich resistiert wird, weil er Patienten hat, die dann teilweise nur mit einer 2 mm oder 4 mm Wurzel Frontzahn rumrennen.
Na gut, das widerspricht sich aber ein bisschen mit dem, was wir aus irgendwelchen anderen Vorträgen oder wie auch immer. Sinjo Kim, man nimmt mindestens 3-4 mm von der Wurzelspitze ab.
3 mm von der Wurzelspitze und dann nochmal 3 mm Retro-Prep.
Das ist rein, genau.
So sein Ding, weil bei 3 mm ist
das Delta.
Ja. Nee, genau, ich meine, du kennst ja die Geschichte, hat er sich auch nur die Hessbilder angeguckt und danach haben sie gesagt, also die meisten Ramifikationen sind in den letzten 3 Millimetern. Ja. Wenn sie weiter höher resizieren, macht es gar keinen Sinn, weil da weniger Ramifikationen sind. Dementsprechend und die 3 mm MTA oder hydraulische Silikatzemente sind ja bloß dicht, so richtig dicht mit 3 mm.
Ja.
Und das wurde ja auch nochmal bei vitalen Pulpertherapie so ein bisschen in der Frage angesprochen, wie dick muss das eigentlich sein? Und da war ich eigentlich so, ist eigentlich immer die Faustregel so 1,5 bis 2 mm, um es wirklich
fest genug, aber nicht zu fest.
Nee, fest genug, damit es wirklich auch man diese ganzen guten Versiegelungsproperties vom MTA hat. Und da haben sie ja gesagt, eher so 1 mm so. Und das fand ich ja schon fast wieder so ein bisschen zu wenig.
Also da muss ich fast sagen, das würde mir klinisch schwierig sein zu überprüfen.
Ja, ist schwierig zu überprüfen. Aber das ist der Vorteil wie für eine Pulpotomie. Das hast du genau.
Du machst es voll.
Ja. Kannst du schön den Pulperkammerboden 2 mm wieder voll erfüllen mit MTA und dann weißt du genau, du hast dann so 2 mm gehabt.
Da bin ich echt ein Freund von dem Biodentin.
Ich finde es ja ein bisschen doof, das ist nicht das erste Mal, dass ich sage, dass die in den Biodentin A, das in Kapseln machen und B, da 0,7 Gramm reinmachen. Mich eigentlich reicht auch die Hälfte und wenn es dann noch um die Hälfte billiger wäre, dann wäre das wirklich ein absoluter Kassenschlager.
Ja.
Aber so ist es dann irgendwie preis-leistungsmäßig doch nicht mehr so das Billigste auf dem Markt.
Na, 10 Euro die Anwendung.
Ja, 10 Euro die Anwendung, wahrscheinlich noch plus Steuer, würde ich sagen.
Glaube ich, 9,78 Euro im Einkauf und dann 10,65 oder wie. Nee, 11 noch was muss es ja dann sein.
Da muss ich den MTA-Preisvergleich mal reingucken.
Ja, den hast du doch mal gemacht, oder?
Den habe ich gemacht. Den habe ich sogar dieses Jahr mal geupdatet, war das dieses Jahr? Dieses Jahr muss ich den nochmal geupdatet haben. Mhm. Denn ich habe es extra, ich hatte vorher überlegt, ob ich das noch Ende des Jahres, letzten Jahres mache, 2017. Mhm. Denn ich hatte den ersten Ende 2015 gemacht und wurde mir dann irgendwie nach 2 Jahren schon vorgeworfen, das ist ja schon out of date. Und ich so, ja. Hey, Leute, das war irgendwie Dezember 15.
Ja.
Ja, deshalb habe ich ihn bewusst 2018 eher am Anfang gemacht. Und das ist ja einer der am besten besuchten Seiten, der MTA-Preisvergleich.
Na, wenn man sich so die Preisentwicklung auch anguckt.
Die ist relativ konstant und interessant war, bei den günstigen Waren gab es ein bisschen Bewegung, aber teilweise, weil die Mutterfirmen dann die Preise erhöht haben. Also nicht mal, weil, wenn man ein Distributor ist, ist man dann quasi so ein bisschen abhängig. Du kannst ja nicht plötzlich beim anderen Hersteller das einkaufen, so einfach. Und daran lag das dann teilweise, wo man sich natürlich fragen kann, warum wurden die Preise erhöht, aber auf der anderen Seite gibt es so viele Möglichkeiten mit MPG und was es da alles gibt.
Ja.
Das ist ja anscheinend auch ein großes, großes Thema. Mhm. Gut, Gregor, ich meine, wir sind jetzt gut eine Stunde dabei. Wir wollen mal die Hörer nicht zu sehr überfordern. Die Wut Summit, diesmal haben wir das komplett Open Air gemacht, unterm Fernsehturm mit Blick fast auf die Location, die ESMT. Wie fandest du die Location überhaupt?
Zum Ende hin besser.
Ah, okay.
Aber ich fand es blöd, dass es zum Beispiel mit den Ausstellern und den, es ging über 3 Etagen.
Ja, das ist immer schwierig.
Und das ist so ein bisschen kontraproduktiv gewesen.
Ja, sag mal, die Aussteller nicht oben auf der obersten Ebene, die hatten natürlich nicht direkt Pech, aber auf deiner Seite am ersten Stock hatte man am meisten Essen.
Nein, das stimmt. Das stimmt allerdings.
Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.
Bis bald. Ciao.